Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Ich laufe auch. Ihr Einsatz, El Baco.
Ja. 3, 2, 7 heißt diesmal unsere Folge. Und das habe ich nicht vergessen, obwohl der Urlaub immerhin 2 Monate lang war, dass ich die ungeraden Zahlen anzusagen habe und die Leute zu begrüßen habe, die hoffentlich uns nicht vergessen haben in der langen Sommerpause.
Die Leute. Ja, und dann begrüße ich die Leute auch und läute hiermit die zweite Sendung nach der Sommerpause ein.
Ja, und auch ich begrüße alle ganz herzlich, nachdem wir denn bei der letzten Sendung sehr auf politischen Themen haben, werden wir diesmal wahrscheinlich etwas mehr sachliche Themen machen.
Nein, Heinz. Nein, nicht wir. Du nimmst dich da immer aus. Warum eigentlich?
Ach, ich habe da meine Meinung und das ist okay so.
Du bist also, na gut, da sprechen wir beim Bier drüber.
Genau.
Das klingt so, als wäre der sehr angepasste Heinz, oder?
Das hat nichts damit zu tun. Das hat nichts mit. Nein, das hat nichts mit angepasst oder zufrieden zu tun. Aber sowas berede ich lieber beim Bier.
Er gibt seine politische Meinung nicht öffentlich kund und das ist sein gutes Recht.
Gut. Und da wir kein Bier hier zur Verfügung haben.
Da hält auch den Mund, klar.
Ja. Also ich habe erlebt im Urlaub in der Schweiz, ich habe mich da ein bisschen mit E-Books beschäftigt und wollte mir, was mir noch fehlt, denn eine oder andere Hardware, also alles kann man sowieso nicht haben, dazu kaufen. Dafür geht man ja in so einen Laden, die so Fernseher haben, Computer haben und so weiter. Und da ist sogar Ascona oder Bellinzona, ist eine ganz große Stadt. Ich bin überall, habe ich nichts gesehen. E-Books in diesen Läden gibt's nicht in der Schweiz. Aber zum Beispiel Buchhandlungen, Thalia, CH, da habe ich das dann bestellen können und war auch innerhalb von einem Tag war das Ganze da. Das klappte wunderbar. Dann musste ich zur Post gehen, musste bei der Post eine Überweisung bezahlen. Und da hat sich herausgestellt, was das musste ich nachher noch öfter machen, dass die Schweiz mit diesen Postüberweisungen hantiert. Dass man gar nicht von der Bank überweist, so wie wir das doch normalerweise machen, sondern dass man zur Post geht, weil bei der Post die Überweisung kostenlos ist. Und auf der Bank kostet sie wohl was. Nachher die Handwerker, die wir hatten da in der Wohnung, die haben alle so einen Zettel geschickt, wo man zur Post gehen musste. Und dann habe ich nachher rausgekriegt, warum das wohl so schön kostenlos ist, weil diese Überweisung dauert, bis der Empfänger die hat, 8 bis 10 Tage. Und wenn es sich um ein paar tausend Franken handelt, dann liegen die 10 Tage bei der Post herum. Und dann hat sich wahrscheinlich von den Zinsen her alleine das rentiert, dass sie das kostenlos gemacht haben. Ist eine tolle Sache, oder?
Ja.
Ja, aber ein ganzes Land fährt da drauf ab. Mhm. So. Und dann stand auch in der Zeitung, wenn jetzt irgendjemand, wenn ich das richtig gelesen habe, irgendeine Rente kriegt oder so etwas, bei der Post abholen muss, und er kann nicht, sondern er muss jemanden schicken, der das macht, auf der Post abholen. Dann braucht der also eine Erlaubnis dazu und die kostet wohl über 30 Franken, damit er das abholen kann. Und vor allen Dingen auch, wenn zwei Partner im Konkubinatsverhältnis leben. Mhm. Hallo? Hast du das schon mal gehört bei uns in Deutschland?
Nein, aber ich weiß, was es bedeutet.
Ja. Dann muss dieser Partner, der 30 Jahre mit dem anderen Partner zusammengelebt hat, eine solche Bescheinigung sich auch holen. Und die kostet auch über 30 Franken. Mhm. Also das sind Zustände zum Teil, da schüttelst du den Kopf, was da so alles los ist. Und dann diese vielen, vielen Lies, die es da gibt. Ach, da hörst du den Wetterbericht und da gibt es Blitzlies. Schon mal Blitzlies gesehen? Hast du schon mal drin gestanden in einem Blitzli?
Nein.
Versuch das mal. Das ist ja, muss ja ein harmloses Ding sein, ein Blitzli, oder? Wenn du da was abkriegst, dann verbrennt der vielleicht die Haare oder so. Aber ein Blitzli kann doch wohl nichts töten.
Tja.
Ach ja,
Ja, aber wir machen uns lustig darüber. Diese Sprache klingt für uns manchmal etwas niedlich, wie viele andere Sprachen auch. Nur unsere Sprache, unser Deutsch, klingt dann eben in den anderen Ohren grob, ungehobelt, ja teilweise sogar unhöflich. Wenn wir dann einfach nach irgendetwas fragen, ist das schon mal ungebührlich, weil man das eben in anderen Ländern nicht macht, weil dort die Höflichkeit einen ganz anderen Stellenwert hat, als es bei uns in der Sprache schon mal angelegt ist. Aber gut, das ist
ein ganz... Hast du das erlebt bei deiner Fahrt durch Dänemark oder so?
Nein, da mit Sicherheit nicht, aber ich kenne das aus Österreich und aus der Schweiz, dass man da einfach, wenn man etwas haben will, dass man nicht sagt, ich hätte gern dies oder das, sondern dass man einfach nur fragt, ob man so etwas haben könnte oder ob es möglich wäre oder so. Nur, also
Worte drumherum macht, oder?
Ja, wie? Ganz genau. Ja. Ja, so direkt wie wir Deutschen, da sind wir nun mal nicht. Direkt möchte ich noch mal auf was anderes kommen, bevor du mit deinen E-Büchern anfängst. Smart Meter. Was ist das, Herr Wack?
Smart was?
Smart Meter.
Ach, Mieter, Smart Meter.
Ja, nicht der Mieter in der Wohnung.
Das sind Messgeräte, die in der Wohnung elektronisch Werte nach draußen geben an die Leute, die mir die Energie liefern und so ähnlich.
Kurz gesagt, intelligente Stromzähler. Ja. Die EU hat uns das ja nun verordnet und es soll jetzt auch gemacht werden und in allen Neubauten kommt dieser Kram rein. Das hört sich auch alles ganz gut an und man behauptet auch, die Energiewende ginge nur damit, weil dann die Möglichkeit bestünde, dass man zu bestimmten Zeiten bestimmte Verbraucher einschalten oder ausschalten kann, dass man weiß, wie viel der Strom kostet und so weiter. Das hört sich alles gut an. Ob es funktioniert, ich bezweifle es. Aber was ich nicht bezweifle, ist, dass wir uns damit den Spion ins eigene Haus holen. Auch wenn wir nichts dagegen tun können. Es wird ja zwangsweise gemacht, wie so vieles. Spion, warum? Bei meinen Recherchen bin ich darauf gestoßen, dass es von diesen Smart Mietern spezielle Geräte gibt, die sogar im 2-Sekunden-Rhythmus ihre Daten liefern können. Ob es gemacht wird, ist noch eine andere Frage. Jetzt könnte man sagen, warum hast denn da Bedenken? Die sind ganz einfach, die Bedenken. Ich weiß zum Beispiel, nur ein Beispiel von bestimmt 10, die mir eingefallen sind, dass ein Fernsehgerät in Abhängigkeit vom Bildinhalt seine Stromaufnahme ändert. Nicht nur Bildinhalt, auch die Lautstärke geht mit da hinein. Jetzt stelle ich mir also bei mir ein Fernsehgerät auf und guck, was läuft da und messe da die Stromaufnahme und vergleiche das mit dem, was dein Smart Meter liefert. So, und jetzt schaltet mein Rechner mein Fernsehgerät ein paar Mal durch, bis die Muster übereinander passen. Und da weiß ich genau, was du für ein Fernsehprogramm guckst. Und wenn du umschaltest und was du als nächstes guckst, das finde ich doch toll. Das ist doch eine ganz, ganz einfache Sache. In der FH Münster hat der Professor Ulrich Grebeler mit seiner Arbeitsgruppe da dieses Thema näher erforscht und ist dahinter gekommen, dass sowas eigentlich relativ einfach möglich ist.
Aus dem Stromverbrauch, aus den Stößen im Stromverbrauch ein Bild auszurechnen, herauszurechnen?
Nicht das Bild auszurechnen, sondern du vergleichst mit einem Referenzgerät.
Das sind genau die gleichen.
Und hast dann Verbrauchsmuster und wenn die übereinander passen, dann weißt du, der guckt das gleiche Programm wie ich.
Ja, das ist sicherlich relevante Ausschläge. Ob eine grüne Wiese oder ein blauer Himmel.
Helles Bild, dunkles Bild und so. Und da sich das laufend ändert.
Schnelle Wechsel, langsame Wechsel.
Moment, ist die Änderung bei den LCD- oder LED-Fernsehern auch noch so stark?
Nicht mehr ganz so stark, wie das mal war.
Eine andere Sache ist da auch noch, gucke ich analog, gucke ich über DVB-T oder über Satellit.
Wo guckst du noch analog? Ach ja, höchstens im Kabel, ja.
Kabel, digitales Kabel, Satellit,
das lässt sich zum DVB-T,
Beispiel die bis zu 5 Sekunden Unterschied haben.
Ja, das lässt sich über die Zeitverzögerung der Signale dann noch herausbekommen. Ja, also so etwas zum Beispiel. Natürlich kann man auch andere Geräte erkennen am typischen Einschaltstromverhalten.
Hat er was vorgeführt? Hat er was vorgeführt, der Professor?
Kann
man da mal hin?
Ich war nicht bei ihm, aber ich habe Berichte gelesen im Internet über diese Thematik. Und fand das also doch sehr interessant. Natürlich kann man auch andere Geräte, Einschaltverhalten und sowas erkennen. Ein Tiefkühlschrank hat ein ganz anderes Einschaltverhalten mit der Stromaufnahme als eine Waschmaschine, die man auch erkennen kann. Es ist also durchaus möglich, mit einem solchen Gerät zu gucken, wann wäscht die ihre Wäsche, die Hausfrau oder der Hausmann, sitzt er dabei und guckt Fernsehen oder auch nicht und wie auch immer. Also wirklich erschreckend. Und das bekommen wir Zwangsweisworte. Nun kann man natürlich sagen, okay, die meisten Geräte, die summieren das ja auf und liefern nur alle Viertelstunden irgendwas ab. Okay, damit kann ich nun nicht mehr gucken, was der andere aktuell im Moment für ein Fernsehprogramm hat. Nur es gibt ja noch viele weitere und andere Gefahren, die möglicherweise noch größer sind. Denn wenn ich mir den Stromverbrauch so ansehe und ganz plötzlich fällt er ab und es wird nichts mehr verbraucht, dann weiß ich, da ist keiner zu Hause. Das ist doch eine tolle Information. Die könnte man dann an die Meldeämter der Gemeinden weitergeben und die könnten die weiterverkaufen an bestimmte Kreise, die dann Einbrüche organisieren.
Dafür das Gesetz.
Ja, nee, das war das. man möge bitte meinen letzten Satz streichen. Fiel mir nur gerade in dem Moment ein. Ja, also jemand, der an diese Daten herankommt, und die werden ja unverschlüsselt übertragen, der ist durchaus in der Lage zu sehen, da ist gar keiner zu Hause, da steht morgens keiner auf. Ach ja, aufstehen, das kann man natürlich auch feststellen. Wann steht denn derjenige auf? Wann geht denn derjenige ins Bett? Fährt der vielleicht am Wochenende immer weg? Oder ist der immer mittwochsabends nicht zu Hause, weil da kein Stromverbrauch ist? Also bestimmte typische Verhaltensweisen und Anwesenheits- oder Abwesenheitsmuster kann man immer noch erkennen, auch mit solchen 15-Minuten-Stromzählern. Und hier frage ich
damit
mich...
Aber damit kriegen wir die Energiewenden nicht hin, denn ich würde mir dann noch was bauen, dass ich so Dummy-Verbraucher da einschalten würde, wenn ich weg bin. Und damit hätten wir einen erhöhten Energiebedarf.
Ja.
Wenn da plötzlich Strom verbraucht wird, obwohl gar keiner zu Hause ist, nur um dem doofen Mieter zu erzählen, hallo, ich bin daheim.
Ja, nur hier ist aber doch wirklich die Politik gefordert zu sagen, nein, das können wir so nicht akzeptieren. Industrie, macht mal was. Hängt irgendwelche Häuserblocks oder Straßenzüge zusammen. Ihr könnt ja dann Einzelabrechnungen machen, wenn ihr die Zähler auslest oder so. Aber wir können doch nicht wirklich das überprüfen in Echtzeit und können dann gucken, was passiert. Hier muss irgendetwas geschehen. Der einzelne Zähler, damit hole ich mir meinen Spion ins Haus. Und wenn dieses Scheißteil tatsächlich alle paar Sekunden noch die Meldung abgibt, wie viel Strom im Moment gebraucht wird, dann brauche ich ja nichts anderes mehr, als noch einen intelligenten Wasserzähler zu haben. Und dann kann ich ganz genau feststellen, wenn bei dem das Fernsehgerät läuft und der guckt das Programm, wo das Fußballspiel ist, da ist jetzt Halbzeit oder Werbepause, der ist nämlich auf dem Klo gewesen, aufgrund des typischen Wasserverbrauchs kann ich sehen, der hat abgezogen. Kinders, wir sind auf einem Weg, da ist 1984 eine Lachnummer dagegen.
Ja. Wir haben zusammen erlebt auf der Systems in München, das ist ja schon 20 Jahre her, schätze ich mal, da haben wir bei, wo war das, waren wir und haben DSL zum ersten Mal gesehen.
Ja.
Da war eine Vorführung, dass man da also letztendlich auch da Bilddaten übertragen kann. Aber was wollten die am Anfang machen? Ich kann mich da noch entsinnen dran. Die wollten auch Daten aus dem Haushalt übertragen und zwar über Powerline war das, glaube ich.
Ja, das war Powerline.
Dass im Keller da eine Tiefkühltruhe steht, die jammert und jachtzt und der Motor, der zieht sich nur noch so dahin. Es wird nicht mehr lange dauern. Dann wird die Tiefkühltruhe kaputt sein. Und dann wollten die dem Teilnehmer sagen, hallo, deine Tiefkühltruhe, die ist bald kaputt und hier senden wir dir schon mal ein paar sehr gute Angebote, die du dann nutzen kannst. Das war die eigentliche Idee, nicht von DSL, glaube ich, sondern von Powerline war das. Ne?
Ja, also ich denke, man sollte wirklich nochmal ernsthaft überlegen, ob man so einen Mist nicht noch stoppen kann, auch wenn wir einen neuen Zoff mit der EU anfangen müssen. Aber sowas kann und darf nicht sein, weil es menschenverachtend ist. Wenn wir Zähler haben, wo der Ableser vor der Wohnungstür steht und kann aus kurzer Entfernung sich legitimieren gegenüber meinem Zähler und bekommt verschlüsselt meine Daten übertragen, damit er die abrechnen kann. Und wenn er das alle Viertel oder halben Jahre oder sowas macht, dann ist das ja auch in Ordnung. Da braucht keiner zu Hause zu sein. Das kann er vielleicht sogar von der Straße aus machen. Das ist okay. Aber solche Sachen als Daten wirklich über die Stromleitung dann zu dem Energieversorger zu schicken und da sitzt einer und kann gucken, was ich da gucke, ob ich mir nachts da auf irgendeinen Schmuddelsender ein Porno reinziehe oder sonst was. Kinder, so geht's doch nicht. So kann man doch mit Menschen nicht umgehen. Und wir brauchen Politiker, die denken, die solche Sachen sensibel dafür sind und sich vorstellen können, was für ein Mist passieren kann. Denn der geht ja auch meist von der Politik aus, dieser Mist. Und von der Gier der Wirtschaft und von denen, die das Geld, unser Geld haben wollen. Also, hier muss nachgedacht werden. Hier muss nochmal neu überlegt werden. Und hier muss man die Bremse ziehen. Und zwar ganz, ganz schnell und ganz, ganz wichtig. Ich will so ein Scheißteil nicht bei mir im Haus haben.
Da ich mich ja in der letzten Zeit mit E-Books beschäftigt habe und auch ein Computerclub-Buch im Grunde genommen schon angefangen habe zu schreiben, Computerclub 1 und 2, vielleicht schreibst du auch eins noch, Wolfgang, denn E-Book schreiben macht eigentlich Spaß, weil man das alleine machen kann. Man braucht da man muss da nicht in der Druckerei gehen, man muss da nicht irgendwo jemanden haben, der einem da eine große Maschine zur Verfügung stellt. Das geht alles zu Hause. Und dass ich mal so ein E-Book schreibe über so Fantasien, was alles passieren könnte, was die Politiker so verbocken. Wir haben da dieses Meldegesetz, das könnte man veräppeln. Wir haben jetzt dieses Gesetz mit dem Smart Meter, das könnte man auch sehr schön mal ausdenken, was kann man damit machen und so etwas. Und da haben wir noch sehr viel mehr Dinge, wie wir unser Leben da irgendwo in die Hand von Geheimdiensten geben. Und wir müssen da informieren, glaube ich.
Wenn ich mal aus dem Arbeitsleben ausscheide, dann wäre das sicherlich eine Option.
Ja, ja. Und ich erlebe jetzt aber auch, wie dieser E-Book-Markt, der bei uns ja noch minimal ist, das ist gerade mal 1% gegenüber den gedruckten Büchern, aber er steigt, er wächst. In Amerika haben wir diese Entwicklung schon vorweggenommen. In diesem Jahr ist der E-Book-Markt im Gegensatz zu den anderen Märkten, die alle ein Minus haben, die normalen Buchmärkte und Zeitschriftenmärkte haben, die gedruckten Sachen haben ein Minus, ist der E-Book-Markt um 27% gestiegen.
Boah, das ist mächtig.
Und da alle Entwicklungen, die in Amerika stattfinden, meistens dann auch technische Entwicklungen, meistens dann auch bei uns fortgeführt werden nach einem Delay von 3 Jahren oder 2 Jahren, können wir damit rechnen, dass auch in Deutschland E-Books nach vorne kommen. Es ist auch eine schöne Sache, sich so ein E-Book mit E-Ink mitzunehmen in den Urlaub, da wo man hinfährt, in sonnige Gefilde. Denn wenn ich da mit meinem iPad komme und sitze da am Strand oder irgend sowas, da mache ich kein gutes Geschäft damit, denn da kann ich kaum was lesen. Auch wenn ich da bei mir auf dem Balkon saß, da in der Schweiz, Sonne schien, da war es aus damit. Da kommen dann die E-Ink, E-Book-Reader in den Vordergrund, die erstens mal sehr wenig Strom brauchen. Man kann da also fast, der Sony sagt zum Beispiel, fast einen Monat damit lesen. Und da kann ich es immer besser lesen, je mehr Sonne da ist. Also, wenn es dann dunkel wird, dann gehe ich dann doch lieber wieder zu meinem iPad und lese es da, weil es sehr viel bequemer ist, das Ganze zu bedienen.
Auch. Was mich immer so ein bisschen erschreckt, ist, dass man keine generelle Technologie hat, preiswerte Technologie hat, dass ich mit normalen Displays, mit denen, die in meinen normalen Geräten, Mobiltelefon, GPS oder Navigationssystem und Rechner, Tablet oder was auch immer, dass ich damit auch im Sonnenschein lesen kann. Technologisch möglich ist es ja, aber es wird nicht gemacht.
Ja, da brauchst du aber einen ganz dicken Energielieferanten. Da musst du sehr, sehr hell werden. Da musst du ja heller werden als die Sonne.
Oder man nimmt ein reflektierendes Display, genau. So wie es zum Beispiel diese Outdoor-Navigationssysteme machen. Also ich habe so ein Garmin für unterwegs, das im Sonnenschein gut zu sehen. Ja. Im Dunkeln muss man eben die Hintergrundbeleuchtung einschalten.
Ja, ja, ja. Gut, es gibt Möglichkeiten, aber das ist ja der E-Book-Reader. Das geht los mit 60 Euro. Ja. Und da kann ich natürlich kein irrsinnig tolles Display wohl erwarten. Ich zahle 90 Euro oder der Sony kostet 149 Euro, der Kindle kostet 99 Euro, der Kindle Touch, der kostet 139 Euro. Also da gibt es jede Menge Hardware und leider muss man sagen, hat die Hardware meistens dann auch noch eine Software dahinter, die spezifisch auf das Gerät gezielt ist. Denn ich muss dann, wenn ich da Bücher für schreiben will, mir eine Formatierung überlegen, damit ich auf diesem Gerät da überhaupt ankomme. Und da gibt es unheimlich viele Endungen an den Dateien. Da gibt es also EPUB, also für elektronische Publizieren. Da gibt es PDF, das sind sehr viele Sachbücher und so weiter, werden in PDF gemacht. Oder es gibt eben ganz, ganz spezifische Dateiendungen. Man weiß eigentlich gar nicht, was so los ist und wofür man etwas schreibt. Das müsste man noch besser machen können. Es gibt zwar Normierungen, eine ist EPUB, aber nicht alle halten sich.
Aber man kann die doch konvertieren vom einen Format in ein anderes.
Ja, hast du vor, wenn du dir ein Buch kaufst, dass du es erst formatierst?
Also ich denke, der Anbieter könnte das Gleiche machen, was wir ja auch machen, dass wir unsere Audios und auch Videos in unterschiedlichen Formaten parallel anbieten. Das ist doch wohl überhaupt kein Thema.
Ja, parallel anbieten. Da bietest du aber nachher 100 Files.
Gibt es in 100 verschiedene Formate?
Ich glaube, ja. Es gibt alte Formate, die sind überkommen. Es gibt neue Formate, die kann nicht jeder Reader. Es gibt ganz neue Formate, die kann gar kein Reader.
Ja gut,
es gibt,
aber die Schnittmenge anbieten, dann sollte man doch mit 5, 6 oder 10 Formaten auskommen können.
Ja gut, okay. Also man freut sich ja eigentlich, wenn man einen Reader gekauft hat, der angibt in seinem Heft, dass er viele Formate lesen kann.
Ja.
So, da freut man sich zuerst einmal, ja, der kann ja alles, ne? Und so weiter. Und eigentlich sollte man sagen, man sollte nur mit 2 Formaten arbeiten. Dann hätte man sehr viel mehr Möglichkeit, da zu landen. Oder man baut in den Reader mehr Power ein, sodass der sich selbst das Format zusammensuchen kann und das selbst formatieren kann.
Und selbst konvertieren kann, ja.
Und macht sich das so zu.
Wäre natürlich eine Möglichkeit. Ja. Heinz, du hast eben gesagt, du hast einen GPS-Empfänger mit diesem Display dran?
Das habe ich, ja. Und GPS möchte ich auch was drüber erzählen. Nicht nur über GPS. GPS heißt ja Global Positioning System oder ganz ausgeschrieben Navigational Satellite Timing and Ranging Global Positioning System, NavStar GPS.
Da wäre das nie zum Erfolg geworden, wenn dieser Name sich durchgesetzt hätte.
Ja gut, es ist aber öffentlich verfügbar. Die Navigationssysteme in unseren Autos arbeiten mit GPS, wie es umgangssprachlich genannt wird, und führen uns zielsicher in den nächsten Stau rein. Ja, GPS ist satellitengestützt, arbeitet mit 24 bis 29 Satelliten, die über bekannte Bahnen verfügen. Die sind öffentlich bekannt. Und die senden einen Code aus, in dem die Position und die Uhrzeit hochgenau drin ist. Und aus den Laufzeiten der verschiedenen Satelliten, man braucht also 4 bis 6 Satelliten, um genau zu wissen, wo man ist. Daraus kann man eben aus den Signalen rausrechnen.
Also mathematisch braucht man 3 Satelliten. Wir brauchen aber zur Korrektur noch einen vierten. Aber mit 4 Satelliten kann ich meine Position ausreichend genau bestimmen. 6 brauche ich gar nicht dafür.
Das kommt auf die Genauigkeit an, die man haben will.
Genau.
Die, was ja auch ist bei dem GPS-System, das gehört dem amerikanischen Militär, das wird nicht so genau ausgewertet. Es gibt also einen bekannten Code-Teil, ein CA-Code heißt der für den nutzen die Navis. Dann gibt es einen sogenannten PI-Code für hochpräzise militärische Nutzen. Der ist verschlüsselt und ist nicht öffentlich bekannt.
Da muss man noch dazu sagen, es ist ja seit einigen Jahren so, dass wir erstmal die Navigationssignale relativ genau nutzen dürfen. Vorher waren die ja noch viel ungenauer, weil die Amerikaner gesagt haben, wir wollen nicht, dass unsere Feinde unsere Satelliten verwenden können, um irgendwo was zu positionieren.
Und wenn gerade ein Angriff lief, dann wurde das abgeschaltet, der öffentliche Teil, damit die feindlichen Raketen das haben, in die falsche Ecke waren. Das GPS hat eine alte Geschichte. Der erste Satellit wurde 1978 schon hochgeschossen und 1995 wurde das System offiziell in Betrieb genommen. Aber es...
Nö, doch 95, schon Ende der 80er,
oder? 95 war es vollständig ausgebaut. Fast genauso lang oder sogar noch länger im Einsatz ist sogar das russische System, das GLONASS heißt, G-L-O-N-A-S-S, den Namen aussprechen kann ich nicht. Das ist sehr komplex. GLONASS ist also das russische System, hat auch 24 Satelliten unterwegs seit 2011. Es ist von 82 bis 83 installiert worden, arbeitet in einem ähnlichen Frequenzband wie GPS. Allerdings, die GPS-Satelliten arbeiten alle auf der gleichen Frequenz und haben eine Codierung drin, wer das gerade ist. Also ähnlich wie wir es im Internet kennen, die schießen erstmal los, dann muss man gucken, wer es ist. Die GLONASS-Satelliten arbeiten im FDMA-System, das heißt, die arbeiten alle auf verschiedenen Frequenzen, sodass sie sauberer aufzulösen sind. Es gibt auch mittlerweile Module, Empfangsmodule, die beides können, die GPS und GLONASS zusammen empfangen können und können sich dann das Beste aus beiden Ergebnissen raussuchen. Aber damit ist ja noch nicht alles gesagt. Die chinesischen Baidu 2 hieß es bis jetzt oder neuerdings Kompass, soll auch im CDMA-Verfahren, also mit den gleichen Frequenzen arbeiten. Die Satelliten haben dann eine Kennung. Das wird vom chinesischen Militär betreut und soll etwa 2020 seine volle Ausbaustufe erreicht haben. Die Auflösung soll allerdings so um 10 Meter rumliegen und soll... Naja, die Militärs werden es besser auflösen können, aber für die normalen Verbraucher soll eben um 10 Meter rumliegen, die Genauigkeit. Dann gibt es natürlich noch...
Es gibt ja da physikalische Grenzen, die Unsicherheiten, Laufzeiten in der Atmosphäre und die Rechenungenauigkeiten. Also man kann nicht unter bestimmte Werte runter. Da müsste man ja einen geostationären Referenzpunkt haben. Dann kommt man ja in Zentimeter oder unter Zentimeter Bereich.
Ja, es gibt aber noch mehr. Es gibt Galileo. Die Europäische Union möchte gerne auch ein eigenes System haben. Es gibt, das soll 2019 in Betrieb gehen, soll 30...
Du, das sollte doch irgendwann mal 2010
in Betrieb soll gehen. Jetzt 2000...
Was haben die denn da verbeutelt?
Jetzt, die hatten kein Geld. Soll jetzt 2019 in Betrieb gehen. Nein, die
hatten kein Interviewkontingent.
Und...
Ja, genau.
Die haben, das soll also 30 Satelliten mal haben, von denen mittlerweile immerhin schon zwei im Orbit sind.
Oi.
Es soll angeblich genauer sein als GPS und Kompass. Die Genauigkeit soll besser als ein Meter sein. Wann das Ding nun wirklich kommt und was damit passiert, weiß ich nicht. Es ist eine ähnliche Technologie wie GPS. Und meine persönliche Meinung ist, dass wir irgendwann mal unsere Navis haben, die einfach die ganzen Dinger, wenn die dann oben sind, abdecken können und empfangen können. Im Moment haben wir ja nur die Russen und die Amerikaner oben. Es gibt noch eine Entwicklung in Japan, die ist ganz interessant. Das Ding heißt QZSS. Das ist auch nur für Japan möglich. Da werden zusätzliche Satelliten zum GPS genutzt, die in einer sehr steilen Umlaufbahn über den japanischen Inseln sind, also 70 Grad.
Was heißt steil?
Der Winkel ist maximal 70 Grad, also 90 Grad ist senkrecht hoch, also hat man dann nur 20 Grad nach rechts und links. Die GPS-Satelliten sind ja weit verstreut, homogen verstreut. Das heißt, wenn ich in Hochhausschluchten bin, sehe ich eventuell nur ein oder zwei Satelliten. Das reicht nicht für die Navigation. Und da haben die Japaner eben drei Satelliten hochgeschossen, die immer senkrecht über den Inseln hin und her fliegen, in einer elliptischen Bahn.
Hin und her?
Bitte? Nein, in einer elliptischen Bahn, die sich im Prinzip aber immer über den japanischen Inseln befinden und einen sehr steilen Winkel haben, dass man auch in Häuserschluchten die Satelliten sehen kann und die liefern Zusatzinformationen zum GPS, sodass man auch in den Häuserschluchten in Japan navigieren kann. Das sind
ein lokales GPS.
Eine Erweiterung. Man braucht GPS zusätzlich dazu, ist eine Erweiterung dazu.
Ja, die werden ja auch senden, wenn sie über anderen Erdteilen sind. Also das wird man wohl überall empfangen können, das Signal.
Ja, die sind aber nicht dafür ausgelegt. Dafür gebe ich von hier keine Informationen. Dann gibt es natürlich noch etwas, wo man sagt, okay, das sagtest du soeben, wir sind also nicht so sehr genau mit der Satellitennavigation. Man müsste schon Bodenstationen dazu haben.
Ja, ich hatte fälschlicherweise eben geostationär gesagt. Ja. Ich meine dafür Bodenstationen, Referenzstationen, die am Boden stehen.
Haben wir auch so verstanden.
Die gibt es ja auch.
Ja.
Also ich weiß noch genau, wie der Präsident Clinton in einer Nacht das GPS-Signal freigegeben hat, also diese starke Verschlüsselung für den zivilen Benutzung freigegeben hat. Und ich bin da rumgelaufen mit meinem GPS-Empfänger und habe da Programme geschrieben auch dafür. Und plötzlich war man auf 5 Meter genau.
Ich gebe jetzt einfach nur die Verabschiedung frei. Weil wir schon längst übers Ziel hinausgeschossen sind. Schaut in unseren Shop, schaut nächste Woche Montag wieder auf die neue Folge. Schönen Tag und immer ein Bit übrig behalten.
Und tschüss.
Genau, und tschüss. Genau. Meinetwegen auch 2.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.